wenn du dir die Häuser hier anguckst, die Architektur anguckst, dann versteht man schon, dass das nichts ist, was einen das Gefühl gibt, dass man ganz weit vorne dabei ist. Ich meine das gar nicht wertend oder böse, sondern es ist erstmal sowas, man sieht sehr, sehr viel Grau. Es ist egal, ob man von der S-Bahn-Haltestelle in Unterrad hier hinkommt oder eben jetzt so wie wir von der Bushaltestelle aus losläuft. Es ist eine sehr erdrückende Architektur für mich und eine sehr graue. Und das war eben meine andere These. Man sieht schon ein bisschen das, was auf Menschen einwirkt. Und ich hätte das Gefühl, dass sie sich vielleicht abgehängt fühlen oder jedenfalls nicht einem typischen Düsseldorf zugehörig. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum man dann eben dazu neigt, populistisch oder extremistisch zu wählen.
Das, was 4.0-Autor Christian Herrndorf hier beschreibt, klingt erstmal nicht sehr einladend. Für unsere heutige Folge 4.0 unterwegs haben wir uns im Düsseldorfer Stadtteil Lichtenbroich getroffen. Christian Herrndorf hat den Ort ausgesucht und erklärt uns, warum.
Ich habe es bei den Wahlergebnissen vor allem gemerkt, weil mich Lichtenbroich da sehr überrascht hat. Wir haben in Düsseldorf schon sehr lange beobachtet, dass die AfD eine Hochburg in Garrat hat, also im Düsseldorfer Süden. Das war auch früher, bevor es die AfD gab, schon eine Gegend, in der die Republikaner sehr stark waren, also wo man traditionell relativ viele Wähler hatte, die rechts gewählt haben. Und in Lichtenbroich ist jetzt plötzlich aufgefallen, dass Lichtenbroich den zweithöchsten AfD-Wähleranteil hat. Und das hat mich erstmal überrascht, weil ich damit nichts verbinden konnte. Dann haben wir festgestellt in der Diskussion, dass wir an sich auch mit Lichtenbroich nichts verbinden können. Also das ist heute sicherlich kein Lichtenbroich-Bashing, was wir hier betreiben, sondern wenn, ist es eher ein Selbst-Bashing, weil wir tatsächlich von Lichtenbroich relativ wenig wissen. Und meine These ist für unser heutiges Gespräch, dass auch die meisten Politikerinnen und Politiker im Stadtrat nicht so wahnsinnig viel von Lichtenbroich wissen und deshalb vielleicht vor demselben Rätsel stehen wie wir. Ein zweiter Punkt, der bei mir dazukommt, ist, ich war vor einigen Wochen, hatte ich einen Termin in Ratingen und bin auf dem Rückweg, weil ich tanken musste, an der Tankstelle hier in Lichtenbroich gelandet und hier durchgekommen und habe, ohne zu wissen, dass ich in Lichtenbroich bin, plötzlich nochmal wieder diese Wahlergebnisse vor Augen gehabt und gedacht, okay, wenn ich die Architektur hier sehe, dann verstehe ich wahrscheinlich ein bisschen mehr, warum es dieses Wahlergebnis gibt.
Außer dem zufälligen Besuch in Lichtenbroich an der Tankstelle war Christian vorher noch nicht so oft hier. Und das, obwohl er schon ziemlich lange hier wohnt.
Du lebst ja jetzt schon relativ lange in Düsseldorf. Wie lange bist du schon Düsseldorfer?
Ich bin gebürtiger Düsseldorfer und auch nie so richtig weggekommen. Also ich habe mal ein paar Jahre in Neuss gewohnt mit meinen Eltern, als ich ein Kind war. Und ich habe während des Studiums mal 3 Jahre in Bonn gewohnt, sonst aber immer in Düsseldorf.
Dann kennst du dich ja wahrscheinlich in den meisten Ecken der Stadt gut aus. Jetzt hast du ja aber eben schon gesagt, dass das hier einer der Stadtteile ist, die wahrscheinlich öfter so ein bisschen unterm Radar, sowohl von politischer Seite als auch von BürgerInnenseite liegen.
Ja.
Und warst du denn aber vorher, jetzt abgesehen von deinem Tankstellenbesuch, warst du schon mal in Lichtenbroich bewusst?
Im zweiten Teil von Lichtenbroich, also nach meinem Eindruck ist Lichtenbroich zweigeteilt. Einmal in ein Wohngebiet, in dem wir jetzt hier gerade unterwegs sind. Und in ein Gewerbegebiet. Das Gewerbegebiet kenne ich, weil es auch sehr nah am Flughafen ist. Das ist, wenn man am Fernbahnhof ankommt, die Seite, wo nicht der Flughafen ist, sondern die andere. Da kann man auch ganz gut essen gehen zum Beispiel. Da gibt es so einen Barbecue-Laden. Da war ich schon mal. Aber tatsächlich hier im Stadtteil, jetzt in den Straßen, in denen wir unterwegs sind, abgesehen von meinem damaligen Besuch an der Tankstelle, nicht.
Also würdest du uns verraten, in welchem Stadtteil du wohnst?
Ich wohne in Friedrichstadt.
In Friedrichstadt. Und kannst du jetzt, wenn wir jetzt hier so durchlaufen, mal beschreiben, was fallen dir jetzt hier gerade so für besondere Unterschiede auf zu dem Kiez, in dem du wohnst?
Bevor wir mit dem Gespräch so richtig starten, habe ich noch ein paar Zahlen zum Stadtteil gesammelt. Rund 13% der hier lebenden Bevölkerung ist von Arbeitslosigkeit betroffen. Der Durchschnittswert in Düsseldorf liegt bei 8,4%. Auch leben knapp 22% der BewohnerInnen in Bedarfsgemeinschaften. Der Durchschnitt in Düsseldorf liegt bei 10,5%, ist in Lichtenbroich somit also mehr als doppelt so hoch. Außerdem sind etwa 36,4% von Kinderarmut betroffen. Der Durchschnitt beträgt für die gesamte Stadt 17,6%, ist also auch bei diesem Wert mehr als doppelt so hoch. Ob das allerdings in direktem Zusammenhang mit der Tatsache steht, dass die AfD in Lichtenbroich die zweithöchste Wählerschaft hat, können wir jetzt und auch am Ende des Gesprächs nicht endgültig beantworten. Erstmal müssen wir uns also fragen, was unser Eindruck ist, wenn wir durch die Straßen dieses Stadtteils laufen.
Also ich wohne tatsächlich in einem Kiez, der eben durch die großen Verkehrsstraßen geprägt ist, in dem es natürlich keine Einfamilienhäuser gibt, sondern alles grundsätzlich mindestens viergeschossig ist. Und hier hast du so einen Wechsel. Also du hast hier einige Gebäude, die so sechsgeschossig oder auch noch höher sind und dann wieder so einen Wechsel in eine Einfamilienhaussiedlung oder Reihenhäuser sind das hier, die man ja mit bürgerlich beschreiben würde.
Kannst du dir denn vorstellen, wenn du jetzt hier so langläufst und das alles so siehst, auch diesen Wechsel, den du jetzt gerade beschrieben hast, Was könnten denn vielleicht in deiner Vorstellung so Themen sein, die die hier lebende Bevölkerung gerade so beschäftigen?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage und eine schwierige zugleich. Ich habe den Eindruck, aber ich hoffe, dass ich jetzt nicht Klischees aufwärme, also dass sicherlich so das tägliche Leben, also tatsächlich arbeiten gehen, eine größere Rolle spielt als bei manchen anderen Menschen, also dass vielleicht der Teil von Freizeit nicht ganz so ausgeprägt ist und dass manche Themen, die ja gar nicht so weit entfernt, also tatsächlich dann in den Innenstadtteilen dominanter sind, hier keine große Rolle spielen. Also das Auto scheint hier eine größere Rolle zu spielen als das Fahrrad. Also wir haben jetzt während der ganzen Zeit, die wir hier sind, noch kein einziges Fahrrad gesehen, auch keinen einzigen Fahrradweg, aber sehr, sehr viele Autos. Und ich würde so von den ganzen Dingen, die ich bisher so gewonnen habe, eben tatsächlich den Eindruck gewinnen, dass man hier vor allen Dingen wohnt und schläft und dann tatsächlich aber woanders arbeiten geht innerhalb Düsseldorfs. Wenn man denn Arbeit hat, du hast die Zahlen vorhin schon genannt, was Menschen in ihrer Freizeit hier tun, kann ich nicht sagen. Wir haben noch nicht viel entdeckt, wo man feststellen kann, dass Menschen hier irgendwie was unternehmen können. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich habe einen kleinen Grünstreifen bisher gesehen, aber und einen kleinen Teil, wo man was einkaufen kann, mehr aber noch nicht. Also wahrscheinlich macht man das auch eher woanders.
Alles, was wir in dieser Folge über Lichtenbroich sagen und vermuten, beruht natürlich letzten Endes nur auf zuvor recherchierten Zahlen und Fakten und dem Eindruck, den wir haben, wenn wir selbst dort durchlaufen. Wir können also nur spekulieren, wie es sich anfühlt, hier tatsächlich zu leben. Das Ganze brachte mich aber dennoch auf die Frage, welchen Einfluss die Umgebung, die Christian jetzt schon ein paar Mal anschaulich beschrieben hat, auf mentale und körperliche Gesundheit haben könnte.
Also ihr könnt die Kinder theoretisch auch auf der Straße spielen, wo wir uns gerade bewegen, weil das einigermaßen verkehrsberuhigt ist, aber es ist halt alles versiegelt. Du hast viele Mauern, ne? viel Beton. So richtig einladend ist es halt an der Stelle nicht. Und ich glaube, das ist so ein erster Punkt. Dann siehst du, wenn man hier so an den Horizont guckt, man sieht den Tower des Flughafens,
ja,
und man sieht auch Flugzeuge starten. Das heißt, du hast auch die relative Nähe dazu. Und man hört im Hintergrund die ganze Zeit so ein Rauschen wiederum von der Autobahn. Das heißt, du hast so einen Grundpegel, der nicht übertrieben laut ist, aber der halt immer da ist, ne? Auch da, ohne dass ich Mediziner bin, würde ich vorsichtig sagen, dass auch das macht was mit Leuten.
Laut dem Immobilienportal ImmoScout24 bezahlt man hier durchschnittlich etwa 11,40 Euro. Im niedrigeren Mietpreissektor, das wird zum Beispiel auch erklärt, wir haben es ja eben schon festgestellt, dass wir den Tower des Flughafens von hier aus sehen können, dass man eben zum Beispiel diese Lärmbelästigung durch den Flughafen hier in unmittelbarer Nähe hat oder eben auch die Autobahn. Ermöglicht aber gleichzeitig Wohnraum, der eben nicht die gleichen Preise hat wie zum Beispiel ein Bezirk wie Pempelfort. Der ist ja sehr zentral, sehr beliebt und da zahlt man fast 14 Euro im niedrigeren Mietpreissektor für den Quadratmeter. Meinst du denn, es gibt eine Möglichkeit, also man weiß ja nun mal, dass die Mietpreise sich eben auch am freien Markt orientieren und dass auch mit Wohnraum spekuliert und gehandelt wird. Es gibt eine Möglichkeit, Wohnraum zu schaffen, der bezahlbar ist, aber gleichzeitig in einer Wohnumgebung stattfindet, die eben eine gewisse Form der Lebensqualität ermöglicht. Was bräuchte es von politischer Seite dafür?
Ich glaube, genau, du könntest das ja so lassen, wie es hier ist. Also ist, glaube ich, völlig in Ordnung, hier zu wohnen. Ich glaube, dass die Umgebung tatsächlich eher die Schwierigkeit ist. Und das wäre etwas, was ich für die Politik als sinnvoll erachten würde, dass du dich tatsächlich mal mit der Frage beschäftigst, was bräuchte so ein Stadtteil eigentlich, um nicht dazu zu führen, dass du immer woanders hinfährst, wenn du was machen willst. Und ich finde, so ein paar Sachen, die in den letzten Jahren in der Politik entschieden worden sind hier in Düsseldorf, da denkt man dann nicht an Lichtenbroich. Das ist so das, was wir feststellen. Also ich mache das mal an dem Beispiel Mobilitätsstationen fest. Die sind vor ein paar Jahren eingeführt worden. Man hat den ersten Test in Unterbilk gemacht, dann gelernt, was man noch anders machen muss. Und seitdem breitet man die immer weiter aus. Aber eben weiterhin vor allen Dingen in den ganz zentralen Stadtteilen 1, also in dem Stadtbezirk 1, im Stadtbezirk 2 und im Stadtbezirk 3. Natürlich bewegen sich da viele Menschen und natürlich sollen die Menschen auch da das bekommen. Aber ich glaube, wenn du bei solchen neuen Ideen, sobald du irgendwie gemerkt hast, wie die funktionieren, eben erst recht in Stadtteile wie diesen hier gehst und das erstmal hier ausbreitest, dann kann man sowas wieder aufholen. Ne? Dann hast du plötzlich einen anderen Anschluss. Das heißt, du hast hier plötzlich die Möglichkeiten einer anderen Mobilität. Und so gilt das eben für manche andere Sachen auch. Wenn wir jetzt zum Beispiel im neuen Koalitionsvertrag steht drin, dass man eben viele kleine Parks schaffen will und so Erholungsoasen, warum nicht die erste erstmal hierhin bringen? Das heißt, bewusst diesen Stadtteil bevorzugen, um das aufzuholen, was hier in den letzten Jahrzehnten eben vielleicht passiert ist, was dazu geführt hat, dass dieser Stadtteil eher abgehängt ist.
Vielleicht mal eine etwas lösungsorientiertere Frage. Du hast jetzt gerade schon so ein paar Vorschläge gemacht. Was könntest du denn noch vorstellen, was so ein Bezirk bzw. so ein Stadtteil wie Lichtenburg, wo liegt hier das Potenzial?
Also das wäre mein nächster Vorschlag, eben wirklich zu sagen, nehmt die Kräfte, die hier sind, und schaut euch an, was die Probleme hier sind. Du hast gerade schon gesagt, ne, wir können darüber nur spekulieren. Das wäre anmaßend, wenn wir uns das ausdenken. Aber wenn du zum Beispiel hier irgendwo ein Müllproblem hättest bei Altkleidercontainern, ne, nutzt dieses bürgerschaftliche Engagement, förder es, damit die Leute das irgendwie gemeinsam vielleicht auch mit Initiativen aus anderen Stadtteilen irgendwie anpacken und Ähnliches. Also ich glaube, das würde ich tun, weil das Problem, was ich vermute, ist eben, dass du tatsächlich zwar den Zusammenhalt hast, aber diese Gruppe von Menschen, die da zusammenhält, sich ausgeschlossen oder abgehängt fühlt, weil sie eben in politischen Debatten nie auftauchen, weil eben, wenn Dinge sich entwickeln in der Stadt, sie nie hier passieren, sondern immer woanders. Und
an dieser Stelle einmal die Zahlen zur Kommunalwahl 2025. Die Wahlbeteiligung hier in Lichtenbroich lag insgesamt bei knapp 50%. Die meisten Stimmen bekam die CDU mit rund 33% und die AfD bekam etwa 19% der Stimmen.
Ja, wobei die erste Zahl finde ich auch interessant, weil wir natürlich insgesamt bei Kommunalwahlen nicht so wahnsinnig hohe Wahlbeteiligung haben. Die liegt etwas über 50%. Das heißt, du hast hier nicht das Phänomen, dass die Leute im Großteil nicht wählen gehen und in einem wesentlichen Teil extrem wählen, sondern du hast ausschließlich eigentlich dieses extreme Wahlverhalten. Also die Leute gehen hier schon noch, und auch das ist wieder so ein Zeichen für eine bürgerliche Gesellschaft, die du hast, durchaus, ne, bürgerliches Verständnis, aber eben eine schon deutlich höhere Unzufriedenheit, als du die in den meisten Stadtteilen in Düsseldorf hast. Das heißt, ne, nochmal, wir müssen nicht ins Ruhrgebiet, wir müssen auch nicht nach Ostdeutschland, sondern wir merken eben auch, dass es auch in Düsseldorf Stadtteile gibt, die, obwohl sie nah am Flughafen sind und auch mit der S-Bahn nur 10 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, sich nicht zugehörig fühlen in einem wesentlichen Teil und eben ihre Hoffnung jetzt in einer Partei sehen, die extreme Positionen einnimmt.
Vielleicht noch ein Eindruck von mir gerade oder ein Gedanke, den ich gerade irgendwie dazu habe. Wir haben ja eben so ein bisschen auch darüber spekuliert, dass wir davon ausgehen, dass Arbeit und Arbeiten gehen hier ein deutlich größeres Thema ist, als das vielleicht anderswo Thema ist. Und man muss vielleicht auch so ein bisschen mitdenken, dass gerade Personen aus ArbeiterInnenfamilien sich anders mit dem Thema Politik auseinandersetzen, als das Menschen in AkademikerInnenfamilien tun. Das ist ja ein ganz anderer Diskurs, der da geführt wird.
Definitiv.
Und das ist, glaube ich, etwas, was häufig von PolitikerInnenseite aus vergessen wird, das mitzudenken, dass Politik, Kommunalpolitik läuft ja auch gerne mal so ein bisschen unterm Radar, weil obwohl es ja da unmittelbar für die Leute spürbar wird, die Entscheidungen, trotzdem ist das Interesse sicherlich auch bedingt durch mediale Berichterstattung an der Bundespolitik oft größer. Mhm. Trotzdem ist es, glaube ich, super wichtig, auch einfach zu sehen, wer setzt sich eigentlich, wie wird über Politik geredet, wer redet darüber und wer hört eigentlich zu.
So, ja. Ja, du hast absolut recht. Also ich glaube eben genau, wenn du weniger Zeit übrig hast, um dich mit Politik zu beschäftigen, dann sind es eben erstmal die nationalen Nachrichten, völlig nachvollziehbar. Aber Kommunalpolitik ist ja auch noch mehr etwas, wo du auch suchen musst nach den Informationen, wo du dich wirklich reinknien musst. Wenn du eben die Zeit einfach schlicht nicht hast, weil eben mehr Zeit deines Tages dafür drauf geht, dass du arbeiten gehst und arbeiten musst, dann ist das ganz, ganz normal. Und dann ist es eben so, dass du aufgrund deiner Eindrücke von Bundespolitik im Zweifel auch eine Kommunalwahlentscheidung triffst, ohne dich mit der Frage beschäftigt zu haben, was haben die denn im Stadtrat beschlossen und waren da vielleicht Sachen bei, die für mein Leben total gut und total wichtig sind. Das ist definitiv so. Und was dazugehört zu diesem Phänomen, das du gerade beschrieben hast, ist natürlich auch, wir haben im Stadtrat inzwischen auch eine extrem hohe Akademikerrate. Ich fürchte, dass einfach... Also es sei allen Menschen gegönnt, ne, dass sie Universitäten besuchen und Abschlüsse machen, aber es fällt dir dann schwerer, eine Empathie dafür zu entwickeln, was Menschen hier bewegt. Und das merkst du ja auch in uns beiden. Ne? Auch wir sagen ja gerade, wir spekulieren darüber, wir wissen es auch nicht. Und deswegen ist das, glaube ich, mit die wichtigste Lehre, die es im Moment in Politik oder die wichtigste Veränderung, die es in Politik gibt. Man muss diese Empathie wirklich wieder entwickeln. Man hat sie nicht mehr aus sich heraus, das ist ja völlig in Ordnung. Ne? Also wenn ein Mensch das nicht hat, aber dann muss er sich dessen bewusst werden und eben wirklich verstärkt und nicht nebenbei gucken, dass er diese Empathie wieder entwickelt. Und das kann man dann eben nur in einer sehr intensiven Beschäftigung mit dem Stadtteil wie Lichtenbroich.
Würdest du auch sagen, dass die PolitikerInnen im Stadtrat, besonders auch die Bezirksvertretung von Lichtenbroich, da vielleicht auch in der Bringschuld sind, den Leuten hier gegenüber?
Ja. auch das wieder vorwurfsfrei formuliert, aber letztlich ist es genau der richtige Begriff. Wenn du nicht möchtest, dass die Menschen hier sich abgehängt fühlen und dass hier es solche Wahlergebnisse für die AfD gibt, musst du etwas bringen. Tatsächlich. Das wird sich nicht verändern, weil die Menschen, auch das wieder hat ja auch damit zu tun, wie viel Zeit hast du, wie viel Kraft hast du noch, dich für bestimmte Sachen zu beschäftigen. Sie tun es offensichtlich nicht, sondern sie tun es ausschließlich mit Hilfe des Wahlergebnisses. Also komm und bring etwas, um zu zeigen, was Kommunalpolitik macht und dass Kommunalpolitik zuhört.
Wir hatten ja auch ganz viel das Thema Zuhören in der Redaktion. Und was können PolitikerInnen deiner Meinung nach denn da aktiv machen? Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, vielleicht auch mal hier hinfahren, sich irgendwie aktiv ja auch mit den Leuten auseinandersetzen. Du hast ja auch schon viele kommunalpolitische Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren. Was glaubst du, wären da sinnvolle Initiativen, die Leute wieder mehr aus dieser peripheren, nicht gesehen werden, aus diesem Bereich rausholen zu können?
Ich finde, das ist eine perfekte Lösung, die du da vorschlägst. Ich glaube, wenn man das tatsächlich regelmäßig machen würde, also Formate entwickeln, wo die Menschen sich äußern können, wo man dann auch das Verständnis dafür gewinnt. Ne? Also das, worüber wir beide jetzt gerade nur spekuliert haben, dann eben wirklich auch erfasst. Also eine Stadtteilkonferenz hier ansetzt und die sehr regelmäßig und eben nicht nur in Wahlkampfzeiten zuhört, was die Menschen tatsächlich umtreibt und dann direkt in Lösungen übergeht, die sichtbar macht mit den Leuten zusammen, aber eben auch nicht zu viel von den Leuten erwarten. Ich finde, das ist etwas, was ich in Politik immer wieder merke, ist eben, dass man sagt, ja, die haben ja gar nichts gesagt oder die sind ja nicht gekommen mit ihrem Problem. Und das ist es eben nicht, weil dann, eigentlich sind sie ja schon gekommen. Ne? Also mit dem Wahlergebnis haben sie schon ein sehr deutliches Zeichen gesetzt. Man muss eben auf Menschen zugehen, man muss das angehen und man muss auch bei den Lösungen sagen, ja, wenn die jetzt nicht mit anpacken, sind sie selber schuld. Nein, sondern bringt Leute mit, macht es sichtbar und zeigt, dass es funktioniert und dass man sie ernst nimmt. Weil das ist ja das, was sie sagen. Ne? Also sie sagen mit fast 19% AfD, wir fühlen uns nicht gehört, wir fühlen uns nicht gesehen. Das kann man genau damit wieder ändern. Aber weder im Wahlkampf ist hier allzu viel los gewesen, außer regelmäßiger Besuch von der AfD. Und das ist eben jetzt erst auch danach nicht so. Und natürlich weder in der Bezirksvertretung, in der eben auch andere Stadtteile eine wichtige Rolle spielen, wie Unterrat oder Rat, noch im Stadtrat, spielt Lichtenburg eine große Rolle. Jetzt wohnen hier in Anführungsstrichen auch nur 4.000 Menschen. Das ist ein relativ kleiner Stadtteil. So wird die Größenordnung von Niederkassel. Aber gerade wenn sich ein Stadtteil so offenkundig abgehängt fühlt, würde ich das zum Anlass nehmen zu sagen, dann lass uns ihn doch mal richtig bevorzugen. Wir probieren hier Sachen aus und schauen mal, was das mit den Menschen macht.
Ich glaube, das ist auch könnte ich mir vorstellen, das ist ein ganz wichtiges Thema an der Stelle auch, man könnte es jetzt übergeordnet auch Marketing nennen, aber letzten Endes geht es um Informationsvermittlung. Also so, ich glaube, was an vielen Stellen einfach fehlt, ist auch die Berührungspunkte damit, was wird eigentlich gerade entschieden? Inwiefern betrifft mich das überhaupt vor meiner eigenen Haustür? Also ob das irgendwas mit Parkplätzen zu tun hat? Wir haben ja eben gesehen, hier ist viel mehr, ist das Auto deutlich wichtiger. Wir sehen ja überall vor den Häusern viele parkende Autos. Also sind ja auch alle Themen rund um Verkehr hier wahrscheinlich auch von großer Wichtigkeit. Und da eben auch unmittelbar zu sehen, ach, das betrifft mich ja persönlich. Ich glaube, diese Info auch noch mal mehr an die BürgerInnen heranzutragen, das wäre, glaube ich, etwas, was meiner Meinung nach noch gebraucht würde, um da auch und auch zu zeigen, das bedeutet etwas, wenn ihr da eure Stimme abgebt.
Ja.
Und das hat direkt Auswirkungen auf euren Alltag.
Ja, mein Eindruck ist, dass die Menschen, die im Stadtrat sitzen, die verbringen da schon sehr, sehr viel Zeit. Ne? Und das machen sie nahezu ehrenamtlich. Es gibt eine kleine Aufwandsentschädigung. Das sind aber schnell 20 Stunden die Woche und mehr neben eben einer beruflichen Tätigkeit. Ich habe da großen Respekt vor. Und die haben nur, glaube ich, auch in den letzten Jahren immer mehr genau diesen Aspekt, den du gerade Marketing genannt hast, irgendwie vergessen. Nämlich das, was sie da besprechen, diskutieren und ne, wo sie sich einarbeiten und die Beschlüsse, die sie am Ende fundiert fassen, die tatsächlich nochmal rauszutransportieren. Sie haben irgendwie die Hoffnung und die Gewohnheit entwickelt, dass das automatisch passiert. Und das ist unter anderem, weil eben auch Tageszeitungen nicht mehr die Rolle spielen und sich das deutlich ausgebreitet hat. Ist es einfach nicht mehr so. Du kannst da ganz tolle Beschlüsse fassen und wirklich dich lange eingearbeitet haben, starke Diskussionen führen. Am Ende kriegt es keiner mit. Die Livestreams, die aus dem Stadtrat oder aus den Fachausschüssen stattfinden, die haben wenige Zuschauer. Wir als Medien haben schrumpfende Reichweiten, was solche Sachen angeht. Wir alle müssen das verändern. Also wir als Medien müssen uns überlegen, was können wir tun, um diese Inhalte zu transportieren, die Ausdruck einer lebendigen und guten Demokratie sind. Und diejenigen, die da tätig sind, müssen das eben auch tun. Also mein Vorschlag an der Stelle ist immer zu sagen, eine normale Stadtratssitzung, der öffentliche Teil, dauert 6 Stunden. Das ist so festgeschrieben, also nach 6 Stunden ist dann auch Schluss. Mein Vorschlag wäre immer, macht mal 4 da draus und nehmt die anderen 2 Stunden, um genau das, was du gerade Marketing genannt hast, zu betreiben. Also geht raus in die Stadtteile, hört den Menschen zu, geht ins Gespräch und erzählt auch von dem, was ihr getan habt. Das ist nicht mal Selbstbeweihräucherung. Selbst wenn es Selbstbeweihräucherung ist, ist es völlig in Ordnung. Die Beschlüsse, die da gefasst werden, sind gut. Wir sind in einer Stadt, die immer noch finanziell stark ist und die gute Beschlüsse für ihre Bürgerinnen und Bürger fassen kann. Da muss man sich für nichts schämen. Und man kann natürlich in die Diskussion kommen, ob das eine richtig und das andere falsch ist. Aber das sind dann Feinheiten. Aber grundsätzlich ist das eine Stadt und ist das ein Stadtrat, der gute und wichtige Entscheidungen trifft, nur es merkt eben keiner mehr. Und wenn du es nicht merkst und dich gleichzeitig in einem Stadtteil befindest, in dem du das Gefühl haben kannst, abgehängt zu sein, dann wird es schwierig.
Ein Thema, das aktuell viele Menschen in Deutschland beschäftigt, sind die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Das spüren die meisten VerbraucherInnen unmittelbar beim wöchentlichen Einkauf. Bei den Lebensmitteln seien die Preissteigerungen enorm. Seit 2021 sind die Preise um 30% gestiegen. Inflation, Kriege, Missernten und der Fachkräftemangel haben dazu beigetragen. Kommunalpolitik kann an dieser Stelle natürlich nicht viel machen. Aber zu wissen, dass das für viele Menschen aktuell ein bedrohliches Thema ist, schafft Möglichkeiten für Ideen, wie man lokal an anderer Stelle aushelfen könnte.
Ja, das ist ja auch absolut nachvollziehbar, ne? Also wenn du selbst hier ausnahmsweise mit dem Thema Wohnen und Mietpreisen tatsächlich nicht so zu kämpfen hast, nach den Zahlen, die du beschrieben hast, dann wird es an der Stelle natürlich umso spürbarer. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Da kann jetzt Kommunalpolitik erstmal wenig dran ändern. Aber das zu wissen und zu überlegen, was kann man eben auch tun an Förderungen, um Menschen mit anderen Lebensfragen zu helfen oder ne, die Konsequenzen, die daraus kommen. Also was ist, wenn du eben tatsächlich einen wesentlichen Teil deines Einkommens auf Lebensmittel verwendest? Was fehlt dir dann vielleicht? Und was kann man eben anbieten an Sportangeboten? Ne? Ohne es zu wissen, aber ich wäre sehr sicher, dass es auch hier keinen Sport im Park gibt zum Beispiel. Ne? Also es ist ein Angebot, das du auch wieder in den zentralen Stadtteilen sehr, sehr viel hast. Aber vielleicht kann man auf diesem einen kleinen Stückchen, parkähnlich, ne, diesem Grünstreifen, den wir vorhin gesehen haben, sowas zum Beispiel anbieten, zu sagen, ne, man hat hier eben auch mehr Sport im Park, andere Dinge, die eine Stadt kostenlos zur Verfügung stellen kann, um eben das zu kompensieren, was die Menschen mehr für Lebensmittel ausgeben müssen.
Ja, weil ich glaube, das ist tatsächlich so ein wichtiger Punkt, die Leute auch da abzuholen, wo sie sich gerade befinden. Und wenn das eben gerade eine Form der Existenzangst ist, weil man nach jedem Wocheneinkauf das Gefühl hat, oder die sich die Frage stellt, wie soll das alles noch weitergehen und wie soll ich das in Zukunft weiterhin finanzieren, dann muss man solche Sorgen ernst nehmen und auch genau da ansetzen. Und ich glaube, wie du gerade schon beschrieben hast, hat auch Lokalpolitik Möglichkeiten, da aktiv zu werden und zu zeigen, dass man eben auch diese Stadtteile und die Menschen hier auch mitnimmt und auch an diese Menschen denkt.
Genau, damit du eben dieses Ungerechtigkeitsgefühl nicht mehr hast. Weil du hast ja vorhin gesagt, die Menschen haben das Gefühl, dass es nicht mehr reicht, das Geld, oder dass man sehr, sehr viel dafür für Lebensmittel ausgibt. Und gleichzeitig nehmen sie natürlich wahr, unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht, dass bestimmte Gruppen, Menschen, die Bürgergeld empfangen oder Menschen, die geflüchtet sind und hier hingekommen sind, ganz, ganz viel bekommen vom Staat. Und das macht sich natürlich als Kontrast auch bemerkbar. Und auch das ist Ausdruck von fast 19% AfD. Wenn du tatsächlich das Gefühl hast, bei mir reicht es nicht und andere bekommen was. Nochmal, ich sage das nicht, dass das stimmt oder nicht, aber ich verstehe, dass Menschen diese Wahrnehmung haben. Und auch dem musst du einfach entgegenwirken. Und ich glaube, wenn du dann das Gefühl hast, Mensch, in meinem Stadtteil ist richtig was los und wir haben hier gute Angebote und wir haben vielleicht die erste Mobilitätsstation und nicht die 100. Dann ist das...
Dann rückt das andere Thema in den Hintergrund. Man hat gar nicht mehr so viel Raum, sich darüber Gedanken zu machen, warum der eine jetzt mehr bekommt, obwohl man doch selber schon gar nicht mehr weiß, wo man das Geld noch herholen soll, sondern schaut überhaupt erstmal. Man hat eher die positiven Möglichkeiten im Blick, die man vor der Haustür hat, anstatt sich auf das Negative zu konzentrieren, das vermeintlich Negative.
Ja, ich glaube, wenn du das auf der einen Seite hast, dass jemand abgehängt ist, dann musst du ihn eben wirklich mal bevorzugen, damit da wieder ein Gleichgewicht reinkommt. Und das wäre an der Stelle mein Grundgedanke, was man hier machen kann.
Also vielleicht auch das Gleichgewicht einfach wiederherzustellen zwischen den Randbezirken,
ja,
und den zentralen Bezirken, in denen es diese ganzen Initiativen ja schon gibt, die ja wirklich super sind, sowas wie Sport im Park und auch die ganzen kulturellen Angebote drumherum, dass man eben sowas auch ausweitet auf die äußeren,
ja,
Stadtbezirke und die eben immer mehr auch in der Lokalpolitik mitdenkt und mit einbezieht. Ja, also was wären so deine abschließenden Gedanken zu unserem heutigen Spaziergang? Würdest du das nochmal, wie würdest du deine Eindrücke nochmal zusammenfassen, deine, was du so, wie sich das vor allen Dingen für dich auch angefühlt hat, hier durchzulaufen und dir diese ganzen Gedanken nochmal zu machen, wie würdest du das jetzt alles nochmal zusammenfassen?
Ja. Also man kriegt kein klares Bild von Lichtenbroich. Es ist ein sehr, sehr starker Wechsel. Du hast, je nachdem von welcher Seite du kommst, erschlägt dich erstmal diese Architektur dieser sechs- und mehrgeschossigen grauen Häuser. Dann biegt man aber um eine Ecke und ist plötzlich wieder in einem Wohnviertel, wo eben viele Einfamilienhäuser und Reihenhäuser stehen. Das ist sehr unterschiedlich, kann ich mir aber auch durchaus konfliktreich vorstellen oder kontrastreich so im Umgang miteinander. Dann aber, was vor allen Dingen auffällt, ist eben, dass es hier nahezu kein Leben vor der Tür gibt. Sondern, also ich kann mir vorstellen, dass die Menschen in ihren Gärten und in ihren Häusern prima leben hier. Aber ich sehe nichts, wo sie irgendwie in ihrer Freizeit hingehen können. Also wir haben ungefähr zwei Restaurants gesehen, die es hier gibt, einen Markt und den Weihnachtstreff, aber das ist eben tatsächlich nicht so. Also man müsste schauen, kann man hier tatsächlich mehr Leben in den Stadtteil bringen, vor die Türen der Menschen. Und das andere ist eben tatsächlich einfach sich wirklich mal intensiv mit so einem Stadtteil beschäftigen. Und zwar nicht so, wie das in Düsseldorf zum Beispiel in Garath auch passiert ist, wirklich als großes städtebauliches und städteplanerisches Projekt mit ganz vielen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern und allem, was dazugehört, sondern wirklich viel lebensnäher und viel pragmatischer einfach Sachen überlegen, die hier hingehen und in der Politik eben wirklich mal überlegen, wenn man eine neue Initiative startet und weiß, wir werden dieses Beispiel demnächst 20-fach oder 100-fach in der Stadt haben, mal das erste oder zweite direkt in solche Stadtteile bringen und eben nicht wieder in Birk Pempelfort oder Derendorf platzieren oder Friedrichstadt, wo ich lebe. Ich kann auch gerne da an der Stelle verzichten, sondern es eben hierhin bringen, weil hier bricht uns ein Teil von Stadt weg. Und wenn Menschen erstmal sich dauerhaft so abgehängt fühlen und das eben auch schon in ihren politischen Wahlentscheidungen zum Ausdruck bringen, dann ist es ein langer Weg, sie wieder zurückzuholen. Und deshalb ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sie möglichst früh wieder zu erreichen und ihnen zu zeigen, dass man ihnen zuhört. Es ist nicht böser Wille von irgendwem, das kann ich mit Sicherheit sagen als kommunalpolitischer Beobachter und Berichterstatter. Das macht niemand absichtlich, sondern es ist einfach nicht im Bewusstsein. Und dadurch passiert es nicht. Und man muss es sich irgendwie ins Bewusstsein bringen. Und ich glaube, dann ist auch viel möglich.